Sach- und Fachgeschichten. Der Pneumo-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Pneumologische Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Diseo, ich bin niedergelassener Lungenfacharzt aus Köln. Heute bei mir zu Gast ist Professor Thorsten Bauer. Er ist Direktor der Lungenklinik Heckeshorn, einer traditionsreichen Klinik in Berlin am Klinikum Emil von Behring. Er ist gleichzeitig der Generalsekretär des ZK, also der Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. Er ist Past-Präsident der Deutschen Medizinischen Pneumologie. Er war Ausrichter des Kongresses der DGP, er war Ausrichter des Kongresses der Europäischen Pneumologengesellschaft, IRS. Und ich erzähle das alles deshalb, weil wir heute auch über Berufspolitik und Standespolitik reden und über die Themen, die eben rund um die Versorgung von Patienten drumherum noch angesiedelt sind. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich sag mal, der Alltag von uns Ärztinnen und Ärzten ist ja erstmal, also wir kümmern uns um Kranke, wir machen vorher ein Studium und lernen, wie das alles geht. Und dann müssen wir uns aussuchen, was wir denn genau machen wollen, welches Fachgebiet. Aber drumherum, dass das alles klappt, hängen ja auch ganz andere Dinge, also die Berufspolitik oder die Standespolitik. Da bist du ja auch seit Jahrzehnten involviert.
Ja, das war eigentlich etwas, was ich nie machen wollte, aber man rutscht da so rein und je mehr man da reinguckt, umso weniger möchte man eigentlich da reingeguckt haben, weil doch viele Dinge sehr unverständlich sind. Als junger Mensch wurden mir immer Dinge erklärt und dann habe ich gesagt, verstehe ich nicht. Und dann wurde als Begründung geliefert, das ist historisch. Und damit war das Thema abgeschlossen. Und es ist leider bei der Berufs- und Ständepolitik auch so, dass viele Dinge einfach nicht zu verstehen sind und die werden als historisch begründet, müssten aber geändert werden.
Eine Sache, die mir so einfällt, wo ich schon von wahrgenommen habe, da erinnerst du auch Dinge, das war ja, dass du zum Beispiel, als du den Kongress der Deutschen Fachgesellschaft ausgerichtet hast, einfach auch andere Fachgesellschaften eingeladen hast, gleichzeitig mit uns den Kongress zu gestalten, also konkret die Lungenchirurgen und auch die Kinderpneumologen. Das war ja so ein Schritt, ne?
Ich war letztens auf einem Konzert von dem Sänger der Lighthouse Family und traf zufällig eine Assistentin von uns. Und da habe sie dann am nächsten Tag gefragt, wie sie denn das Konzert empfunden hat. Sie ist halt 30 Jahre jünger als ich. Und da hat sie gesagt, das war ja voll die Boomer-Crowd. Ne? Und da, so muss man das eben sehen. In der Generation, in der wir medizinisch sozialisiert sind, waren die Ellenbogen das wichtigste Tool, was man hatte. Und diese Zeiten waren damals schon nicht gut und sind jetzt einfach auch vorbei. Und wir versuchen halt immer wieder Brücken zu bauen, denn ich glaube, dass Interaktivität zwischen den Fachgesellschaften, aber auch zwischen den Sektoren, aber auch zwischen den Generationen, das ist, was Lungenheilkunde voranbringen kann.
Definitiv das Verständnis füreinander und vor allem, was ich auch immer schon erlebe bei dir, auch zu verstehen, warum andere Interessen haben und dann nicht zu gucken, wie können wir gegen diese Interessen arbeiten, sondern wie können wir beide Interessen berücksichtigen bei dem Ziel. Ein Beispiel, das mir da einfällt, es gab ja mal die Bestrebung, die Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie, umzubenennen in Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Das haben wir geschafft, aber dann gab es den nächsten Schritt und Intensivmedizin. Und das war schon ein heißes Eisen, sowas anzugehen.
Vor allen Dingen hing das ja gerade so ein bisschen in der Corona-Zeit. Und letztendlich ist es so, ich gebe das ganz ehrlich zu, als damals diese Umbenennung in Beatmungsmedizin war, da war ich ja noch deutlich jünger und berufspolitisch nicht engagiert, war ich dagegen. Wie das so ist in Berlin, ich habe keine Ahnung, aber ich bin dagegen. Das hatte ich damals schon internalisiert. Und jetzt war ich ja ein bisschen weiter involviert. Also ich hätte es auch verantworten müssen. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir als Lungenärzte immer sehr konservativ sind. Also wir würden immer gern den ersten Schritt machen und dann den zweiten. Und diese Umbenennung in Intensivmedizin wäre der zweite vor dem ersten gewesen, denn wir haben gar nicht so viel Intensivmediziner zu bieten. Nichtsdestotrotz gab es da verschiedene Bestrebungen. Die einen sagen, benennt man einmal das Ziel, dann kommt es auch von alleine, ist eine Möglichkeit. Oder man bewegt sich dahin und setzt sich eine Threshold oder ein Milestone und sagt, wenn wir so viele Pneumologen und Intensivmediziner ausgebildet haben, dann ändern wir den Namen. Und innerhalb der Covid-Pneumonie waren die Intensivmediziner ja tonangebend, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber sie waren es. Und das hätte zu sehr viel bösem Blut geführt und deshalb haben wir das gelassen.
Es gibt ja wirklich diese beiden Aspekte. Auf der einen Seite wurde gesagt, naja, wenn Politiker eine Frage haben und googeln Intensivmedizin, dann kommen wir schlichtweg nicht vor, weil die nicht Pneumologie googeln und weil die fachlich natürlich gar nicht so tief drin stecken, dass die sagen, ja, die Pneumologen beatmen, das macht man unter Intensivstationen, deswegen sind die da auch wichtig, sondern die googeln einfach den Begriff. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ausgewiesene Intensivmediziner, die sich dann fragen, wieso wir uns einfach deren Facharztbezeichnung in den Namen reinsetzen. Ne? Und diesen Konflikt will man ja nicht schüren ohne Not.
Die Lungenheilkunde ist von der Dimension her zu klein, um erstens einen Krieg zu führen, den man schlecht gewinnen kann, weil es eben noch nicht so ist. Und empfehle der Pneumologie immer tu Felix Austria Nobel. Ne? Das ist der alte Spruch der K&K-Monarchie. Wie ist sie groß geworden? Durch Heirat, nicht durch Krieg. Und wir müssen halt versuchen, Allianz zu führen, was, glaube ich, im Leben sowieso immer die bessere Wahl ist, als Krieg zu führen. Die Gegenseite, die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, sieht es ja anders, gehen gerade wieder auf den Kriegspfad mit dem Facharzt für Notfallmedizin und solche Sachen und versuchen sich zu etablieren als klinische Mediziner, was die Anästhesisten eben einfach nicht sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ständegeplänkel langweilt mich unendlich. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören und es führt auch, glaube ich, zu gar nichts. Aber es verursacht extrem viel Arbeit und die erledigen wir gerade in der Fachgesellschaft.
Andere Stichworte sind zum Beispiel, wer darf impfen, Apotheker oder Ärzte? Und dann gibt es auch ein Hin und Her und man denkt sich, naja, unterm Strich, ich impfe genauso viele Leute wie vorher, auch wenn ein Apotheker impfen darf. Ich merke es schlichtweg nicht, aber ich könnte mich stundenlang wahrscheinlich engagieren, um das zu verhindern. Und am Ende des Tages werde ich keinen großen Stein bewegen damit. Ne? Also man muss darüber überlegen, wo stecke ich wirklich Energie rein und wo erkenne ich auch, das ist verschwendete Zeit. Ne? Du hattest ja am Anfang schon gesagt, es geht eben um so viele, ja ich sag mal, Gegensätze, die man auch zusammenbringt, also alt und jung. Da ist ja auch stationär und ambulant ein Thema. Wir haben ja gerade im Fachgebiet die Frage, die wir erörtern, was muss man stationär machen? Was kann nur im Krankenhaus passieren? Was kann auch ambulant passieren? Und wie wollen wir es eigentlich auch haben? Das ist gerade auch eine ganz aktive Diskussion.
Also das ist sicherlich die schwerste Diskussion, die in Deutschland zu führen ist, ambulant und stationär und eben die sogenannten Sektorentrennung. Ich habe in meinem Leben gelernt, die schwierigsten Dinge immer zuerst anzusprechen. Und wenn man über ambulant und stationär redet, dann muss man über Geld reden. Und anders geht's nicht. Ich arbeite ja in einem privaten Krankenhauskonzern seit jetzt über 18 Jahren. Und ich tue das aufrechten Ganges. Ich habe in keinster Form eine Erinnerung daran, dass ich nicht das medizinisch machen konnte, was ich wollte. Aber es musste immer auch ökonomisch berücksichtigt werden. Weil wir als Krankenhaus von dem Geld, was wir verdienen, weiter existieren müssen. Geht man in die private Praxis, ist jede private Praxis nach genau denselben Kriterien aufgestellt wie ein privater Konzern. Nur haben sie jetzt nicht noch oben drüber irgendjemanden Geldgeber, sondern wenn die ihre Gehälter nicht mehr zahlen können, dann müssen sie die Praxis zumachen und Privatinsolvenz anmelden. Und deshalb muss man darüber sprechen, was bedeutet es denn für die Praxen, wenn man jetzt was ändert? Was bedeutet es für die Krankenhäuser? Und nicht sagen, ja, wir wollen die beste Versorgung für alle und wir machen das jetzt nur noch im Krankenhaus oder nur noch in der Praxis. Ich würde erstmal über das Geld sprechen und das ist das Schwierigste. Gelöst werden muss es sowieso.
Wir haben hier in der Medizin einen Grundsatz. Es ist ja ein Kostenerstattungssystem. Das heißt, es wird nicht gesagt, was ist das wert? Sondern wenn jetzt Mercedes zum Beispiel ein Auto verkaufen wollte, dann würden wir nicht sagen, Mensch, das ist ein Mercedes, der kostet Geld, sondern würde sagen, was hat euch denn die Produktion auf den Cent genau gekostet? Und wir würden exakt diesen Betrag bereit sein zu zahlen. So funktioniert das Gesundheitssystem. Wie können wir denn diese Kosten ermitteln? Du bist ja eh da, sag ich jetzt mal, die Bronchoskope stehen eh rum. Wie kann man denn sagen, für dieses Krankheitsbild ist der Kostenaufwand, den wir im Krankenhaus haben, so und so viel Euro?
Ja, das kann man. Wir haben das gemacht am Beispiel der sogenannten Hybrid-DRG für die Diagnostik bei malignen Tumoren. Das eignet sich, weil es einfach ein Strauß von Leistungen ist, der immer gleich ist. Und es bietet sich an, weil wir glauben, wenn man den Erbringungsort loslöst von der Leistungsvergütung, also zum Beispiel die Bronchoskopie mache ich von mir aus stationär, das PET-CT, der wohnt 70 Kilometer weg, mache ich auch noch stationär, kriege aber dasselbe Geld. Im Moment müssen wir ja die Patienten entlassen, weil das PET-CT stationär nicht bezahlt wird. Da müssen sie halt nochmal wiederkommen. Diese Leistung haben wir zusammen mit einer Firma, die das Rechnen gelernt hat, so aufgesplittet, dass die Einzelleistungen dargestellt werden können und haben gesagt, dieses ist der Preis, was es uns kostet. Nichtsdestotrotz müssen Sie ja immer in der Privatwirtschaft 3% drüber planen, um irgendwo auch Lohnkostensteigerungen im Laufe des Jahres, irgendwas wird teurer, abbilden zu können. Ob dieses Kostenmodell jetzt vom INEC überhaupt angeschaut wird oder in Erwägung gezogen wird, das weiß ich nicht. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir als Fachgesellschaft ja auch hier bei der Krankenhausreform einen Einfluss im Promillebereich haben. Und das, finde ich, ist schon mal ein grober Fehler. Bei ambulant und stationär könnten wir als Lungenärzte, glaube ich, auch Schrittmacherfunktionen übernehmen, weil wir uns insgesamt ganz gut verstehen, weil die Felder ja relativ abgesteckt sind. Also keine Klinik würde ja jetzt auf die Idee kommen, eine Asthma-Station aufzumachen. Das Thema ist durch. Und das sind so im Moment doch einiges an Verschiebungen zu erwarten, wo wir als Pneumologen, sage ich jetzt mal, wirklich auch gut zusammenhalten müssen.
Das nehme ich auch wahr, dass unsere Sektoren sich sehr, sehr gut ergänzen. Also ich habe auch als niedergelassener Arzt eigentlich nie das Gefühl, mir nimmt ein Krankenhaus was weg. Und umgekehrt gibt es auch Dinge, wo ich jetzt gar nicht auf die Idee käme, ach, das kann ich doch in der Praxis machen, sondern es ist eigentlich ein gut eingespieltes Miteinander, wann man was stationär macht, wann man was in der Praxis macht, ohne dieses, ich versuche jetzt nochmal neu, ob ich das nicht auch an mich ziehen kann. Wenn es um das Thema Kostenerstattung geht, du hast es schon gesagt, da ist ja auch die Frage, wie stark wird man gehört? Und ich glaube auch, die Idee, dass wir selber schon mal zeigen, wir befassen uns mit dem Thema und wir überlegen auch, was sind denn die Kosten, zeigt ja auch, dass wir eben verstehen, dass das Ganze ein System ist, das am Ende auch über Kosten geregelt wird. Ich habe das allerdings auch schon anders erlebt. Wir haben hier eine ambulante pneumologische Rehabilitation. Da ist primär der Kostenträger die Deutsche Rentenversicherung und das läuft bei denen so. Du machst eine ganz, ganz exakte Aufstellung, was du da an Personal und anderen Kosten hast. Dann wird das umgerechnet auf die Anzahl der Patienten. Dann kommt am Ende ein Tagessatz raus. Und die Diskussion mit der Rentenversicherung war nur, wollt ihr die Fahrkosten pauschal in den Tagessatz integrieren oder wollt ihr lieber die rausrechnen und wir erstatten sie separat? Das war die Diskussion und da haben wir uns entschieden, wir wollen es pauschal und fertig. Dann kamen die Krankenkassenvertreter und die haben ganz stumpf gesagt, naja, wir haben ja diesen Satz von der Rentenversicherung, davon zahlen wir 80%. Wir haben doch Kosten nachgewiesen, wir können doch erklären, wo das Geld bleibt. Wieso zahlen sie davon nur 80%? Ja, das ist so. Das war der Verhandlungsstand und am Ende ist der Stand der, dann lassen wir es. Wenn wir Kosten darstellen, dann kann eigentlich nicht die Idee sein, ja, und davon zahlen wir nur 80%. Und man kann vielleicht darüber reden, warum kostet das bei euch so und so viel, warum habt ihr so und so viele Leute für das, kann man ja alles machen. Aber das ist ein ganz anderer Ansatz. Ne?
Ja, aber dieser Ansatz ist leider häufig erfolgreich, insbesondere wenn Krankenhäuser, sage ich mal, ein bisschen mit dem Rücken an der Wand stehen. Und wenn sie mit dem Satz rauskommen von 96%, haben sie immer noch 4% gewonnen. Ne? Also ich habe ja auch Einblick so ein bisschen in diese Finanzierungsseite von Krankenhäusern. Ich sag mal, der Umgang ist auch schon verroht. Jeder versucht halt seinen Vorteil zu suchen und das ist eben einfach schwierig. Das werden wir nicht mehr erleben, dass es abgeschafft wird. Aber das System ist schon sehr auf Verhandlungen angelegt.
Das ist ja insofern auch interessant, wenn man darüber redet, was das Gesundheitssystem kostet, dann kann man sich ja als Außenstehender gar nicht vorstellen, dass wir intern sehr stark eben feilschen, wenn man doch als Mitglied einer Krankenkasse das Gefühl hat, ja wieso, das ist doch ein Riesenbatzen Geld und der geht da einfach ran, die können machen, was sie wollen. Aber so ist es genau nicht, ne? Sondern es wird wirklich auf den Cent genau abgerechnet, wo kann man da noch Geld rausholen. Beide Seiten, die einen wollen es sparen, die anderen wollen mehr davon haben und dann wird verhandelt, ne?
Ja, es ist natürlich auch leider so, dass wir mit unserer Leistung in Vorleistung gehen müssen. Und die Krankenkassen, das hat sich ja jetzt so ein bisschen gebessert, aber ich habe heute Morgen allein 8 E-Mails zu MD-Rückforderungen bekommen, weil die Leistung angezweifelt wird. Wir haben einen Oberarzt in der Klinik, der 60% seiner Arbeit ausschließlich mit diesen Gutachten zubringt, die die Krankenkassen uns zuspielen, wo sie sagen, die Leistung konnte so nicht erbracht werden. Sie ziehen das in Zweifel. Das ist ein wahnsinniger Aufwand für uns. Und wir hatten ja mal einen Vertreter des medizinischen Dienstes, der so ein bisschen hinter verschlossener Tür einen Vortrag gehalten hat. Und den habe ich mal gefragt, ob sich das Geschäft lohnt. Und da kriegte er ein breites Grinsen und sagte, ja. Dann habe ich gesagt, können Sie mal eine Dimension sagen? Dann hat er gesagt, naja, so Pi mal Daumen. Wir investieren 1 Milliarde und kriegen 4. Und da habe ich gefragt, ob sie nicht an den Aktienmarkt gehen wollten, weil das ist ein ordentlicher Return of Invest. Und das zeigt aber auch, ehrlich gesagt, dass auf der anderen Seite was zu holen ist. Also ich investiere 1 Milliarde Euro in Personal und kriege dafür kann den Krankenhäusern 4 Milliarden strittig stellen und kriege sie auch. Und da stimmt ja auch was nicht.
Ich habe das mal erlebt, da hat eine Krankenkasse eine Pressemitteilung rausgegeben und hat geschrieben, 1/3 aller Krankenhausabrechnungen sind falsch. Und das liest sich so, als würden wir betrügen. Wenn man genau dahinter geguckt hat, musste man eigentlich sagen, bei 1/3 der geprüften Abrechnungen hat man was gefunden. Und dann muss man noch genauer gucken und sagen, es wird aber auch nur 1 Promille geprüft. Das heißt, bei allen anderen gibt es überhaupt keinen Grund dafür, zu sagen, da könnte was nicht stimmen. Also bei einer von 1000 Abrechnungen sagt die Krankenkasse, das müssen wir uns genauer angucken. Und wenn man es dann mal umdreht und in 2 von 3 Fällen haben sie Unrecht. Also so rum ist es. Genau andersrum, wir rechnen korrekt ab. Es gibt ganz selten Fälle, die geprüft werden und selbst bei denen ist mehrheitlich nichts zu finden. Aber die machen eine Pressemitteilung, 1/3 der Abrechnung ist falsch. Und das ist ja nur Politik, um praktisch in Verhandlungen zu sagen, wir wissen doch, wie es läuft. Und wenn man es dann mal umrechnet, sagt ich, ja genau, wir rechnen zu 99,9% korrekt ab. Das 1/3 ist ja auch kein bewusstes Betrügen, sondern da stellt man ja wirklich fest, da ist ein Dokumentationsproblem, irgendwas ist nicht erfasst, dann darf es nicht abgerechnet werden, obwohl die Leistung erbracht wurde. Es ist ja kein vorsätzliches Euros nach oben treiben, sondern da hat einer einfach die Dokumentation nicht richtig gemacht. Das ist ja oft der Fehler. Aber es heißt auf der einen Seite, das Geld spielt eine Rolle, wie wir als Pneumologen gucken, dass wir eben auch zeigen, wir verstehen das und wir wollen mit daran arbeiten, zu gucken, wie werden diese Ressourcen korrekt verteilt. Das Thema Politik hat aber ja auch zum Beispiel in Leitlinien eine Bedeutung. Denn du bist ja auch jemand, der in relativ vielen Leitlinien auch als Autor dabei ist. Und da ist ja eigentlich nicht nur eine Fachgesellschaft. Und auch da geht es ja darum, wer kommt da rein, wer darf da was sagen. Das ist auch ein Feld, wo wir uns politisch positionieren, richtig?
Ja, dieses Feld ist deutlich professionalisiert worden durch die Arbeit der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die ja Regeln für das Zusammenarbeiten aufgestellt hat. Ich bin da sehr dankbar, dass es die AWMF und diese Regeln gibt, denn Regeln braucht's. Ansonsten ist es so, wer am lautesten schreit, hat Recht und das schreiben wir dann auf. Und wie war es früher? Good old boys sitting around the table und haben mal eine Leitlinie gemacht. Ich finde auch das Grading, wir machen ja viel, wir haben auch bei der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie extra jemanden, der das Leitlinien-Business monitort und uns auch einen Plan macht, was kommt als nächstes, wo müssen wir investieren. Und das Grading ist ganz vernünftig. Und wir haben jetzt gleich hier im Anschluss das 18. Gespräch zur S3-Leitlinie, zum Beispiel bei der latenten Tuberkulose. Und das S3-Niveau ist schwierig. Man muss eine Evidenzsynthese machen, man muss sehr, sehr viel methodisch haben. Und es wird schwierig, das in klinisch praktische Sachen zu übersetzen. Aber auf dem Weg zur S3 gibt es sehr viele gute Formate und wir bedienen das auch. Und die Findung des Konsens ist ein Prozess, der gut geführt sein muss. Das kann die AWMF, ist immer ein Vertreter der AWMF dabei. Und wie es so schön heißt, der Kompromiss ist dann gut, wenn alle unglücklich sind. Ja, man muss die Menschen dahin führen und sagen, nee, du kannst dich jetzt nicht mit deiner Meinung durchsetzen, aber wir stellen deine Meinung dar, damit die Menschen, die es lesen, wissen, dass es auch eine andere Meinung gibt. Aber leider ist es jetzt gerade mal nicht die Mehrheit. Ausgesprochen schwierig ist es in so einem Prozess, Medizin nicht zu basisdemokratischen Veranstaltungen verkommen zu lassen. Hier sind wir gerade mit der AWMF auch in sehr engen Diskussionen bei den nationalen Versorgungsleitlinien, die ja neu aufgesetzt werden. Dort ist unsere Kritik auch gehört worden. Es soll ein neues Format geben. Und das Problem bei der NVL war, dass der Einladungsmodus breit war. Man hat bis zu 20 Fachgesellschaften eingeladen, über COPD eine Leitlinie zu schreiben. Und wenn dann die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin dagegen waren und alle anderen 18 dafür, dann wurde es angenommen. Da habe ich gesagt, so kann es ja auch nicht funktionieren. Ne? Einer muss ja sagen, wo es lang läuft. Und da sind wir aber auf einem guten Weg, so eine Gewichtung zu finden, damit der, der das liest, sicher sein kann, dass es jetzt nicht, ich sage mal, in Grund und Boden demokratisch abgestimmt wurde, weil das ja nicht das Ziel der Medizin.
Wenn ich das mal einordne, diese Begrifflichkeiten, es gibt ja Gesetze, das heißt, wer dagegen verstößt, macht sich strafbar. Dann gibt es Richtlinien, das ist eigentlich ähnlich, das ist eine Norm, die genauso sanktioniert wird. Also wenn ich gegen eine Transfusionsrichtlinie, die inzwischen ja auch Transfusionsgesetz heißt, verstoße, dann kommt der Staatsanwalt. Die Leitlinie ist eigentlich genau umgekehrt gedacht, die soll mir gerade helfen. Das heißt, das ist etwas, woran ich mich orientieren kann. und mit der Grundidee, es gibt zu bestimmten Krankheiten ja wissenschaftlich unglaublich viele Arbeiten, die man lesen kann. Da muss man aber die Methodik verstehen, man muss schauen, wie valide, also wie echt ist das, was da auch wirklich beobachtet wurde. Man muss das Ganze einordnen und am Ende muss man sagen, hat das handlungsleitende Konsequenzen, also ändert sich unser Vorgehen durch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und die Leitlinie sagt im Grunde, die Autoren machen sich diese ganze Arbeit, die bewerten das, damit ich diese Leitlinie lese, viel einfacher weiß, was jetzt gerade Stand der aktuellen Erkenntnisse der Medizin ist und nicht selber diese ganze Literaturrecherche durchführen muss. Und da hast du ja schon gesagt, es gibt S3-Leitlinien, das ist im Prinzip der höchste Grad, bedeutet, alles, was in der Leitlinie steht, ist durch irgendeine wissenschaftliche Arbeit auch belegt. Heißt halt auch, jeder Halbsatz, jeder Begriff muss daraufhin abgeklopft werden. Das ist manchmal ein Aufwand, der ist so hoch, dass auch die Erstellung der Leitlinie so viel Zeit braucht, dass man sagt, in dem Moment, wo die veröffentlicht wird, sind schon wieder 3 neue Erkenntnisse, die nicht drin sind, entstehen. Da entscheidet man sich ja manchmal zu einer leichteren Version, die sogenannte S2K. Das heißt, nicht alles ist wirklich nicht jeder Satz ist wissenschaftlich belegt. Es gibt auch einfach Konsens, zu sagen, die Leute, die es jeden Tag machen, haben die Erfahrung gemacht, das ist gut. Und es gibt die S1-Leitlinie, da hat sich eine Gruppe getroffen, die hat zu einem bestimmten Thema mal formuliert, wie sie es machen würde, aber das ist bei weitem nicht evidenzbasiert, sondern es ist mehr aus der Erfahrung raus. So gesehen, S3, höchste Qualität, gleichzeitig auch ein unglaublicher Aufwand dahinter, ne, in dieser ganzen Abstimmung.
Unheimlicher Aufwand und unheimliche Kosten. Es gibt ja jetzt einen neuen Innovationsfonds, wo man eben die Leitlinien dann auch beantragen kann, die Kosten dafür. Wir haben das jetzt gemacht für die nosokomiale Pneumonie, war ja die erste Leitlinie, die fertig geworden ist aus diesem Innofonds. Knapp 80.000 Euro für Literatur, Suche und Bewertung. Und das ist eben Geld, was früher die Fachgesellschaften aufgebracht haben. Ist okay. Das kann man jetzt beantragen, aber es ist eben auch Geld, was irgendwo vom Gesundheitssystem her kommen muss. Du hast gerade nochmal erwähnt, dass die Komplexität der Leitlinie sich übersetzt in einen Zeitstrahl, der häufig von der Realität überholt wird, was insbesondere aktuell bei der Therapie des Lungenkrebses der Fall ist. Deshalb haben wir uns ja da entschlossen, eine sogenannte Living Guideline zu machen. Das heißt, das Ding wird nicht immer komplett neu aufgesetzt, sondern Kapitel für Kapitel und versuchen das so eben up to date zu halten. Aber aus meiner Sicht eine der ureigensten Aufgaben einer Fachgesellschaft, das zu bewerten und in einer Leitlinie niederzuschreiben. Und ich weiß noch aus meinen Anfängen in der Leitlinie, wenn man dann eine These fertig hatte, und dann kam immer irgendeiner und hat gesagt, ja, aber ich hatte jemanden auf der Station, da war das so und so. Ne? Und ich habe mittlerweile auch darauf eine Standardantwort. Leitlinien sind gemacht für 80% der Fälle. Der Rest ist Medizin, da müssen Sie sich selber was einfallen lassen. Und wir schreiben Leitlinien für Menschen, die medizinisch was anderes besser können. Ja? Also wenn ich jetzt Urologe bin und ich habe jemanden auf der Station mit einer Pneumonie, dann lese ich mir die Leitlinie durch und dann empfehle ich dem Urologen, das genauso zu machen, wie es da drin steht. Ja, und für alle anderen, die es anders machen, ein Satz reicht, warum sie es anders machen, und das ist ja auch gut.
So ist es, ne? Im Unterschied zu Richtlinien, die sanktioniert werden, wenn man dagegen verstoßt, heißt eine Leitlinie, das ist ein Vorschlag, mit dem du eigentlich weißt, das passt so. Und ich gebe mal ein Beispiel. Wenn jemand bei COPD so eine akute Verschlechterung erlebt, die sogenannte Exazerbation, dann ist eine leitliniengerechte Idee, dem Cortisontabletten zu geben, 5 Tage lang 40 Milligramm. Aber natürlich kann ich sagen, ich habe hier jemanden, der ist zuckerkrank. Vielleicht versuche ich mal lieber, den mit 20 oder 10 Milligramm wieder zu bessern. Oder ich habe eine alte Dame, 85 Jahre alt, die hat Osteoporose. Oder ich habe jemanden, da weiß ich, regelmäßig, wenn ich diese 5-Tage-Therapie beende, sagt er, mir geht es aber noch nicht besser. Wir wissen zwar, die wirken genauso gut wie 14 Tage Cortison, deswegen brauche ich nur 5 Tage, aber dann kann ich sagen, in dem Fall, na komm, dann gebe ich es dir noch ein bisschen länger in der niedrigen Dosis. Das heißt, ich darf immer davon abweichen, du hast es schon gesagt, ich muss nur einfach erklären, warum ich das gerade mache, aber es ist halt kein Knebel, sondern es ist eine Arbeitserleichterung, die ich benutzen kann und ich darf sehr wohl nach links und rechts gucken. Und das ist ja manchmal auch so, Abweichung von Leitlinien wird manchmal so als, um Himmels Willen, nö, das ist schon erlaubt, ne? Ich muss es nur begründen.
Ja, man muss es besser wissen.
Ja, genau.
Na, und wir sind ja auch eine große Lungenklinik und ich würde jetzt mal sagen, bei der Exazerbation der COPD laufen bei uns 70% höchstens auf Standard. Die Ausnahme hast du gerade genannt, ne? Aber ich sage immer, bitte tut mir einen Satz rein, warum man es nicht macht.
Ja, und dann kann es jeder nachvollziehen. Also wir haben jetzt ja schon die Aspekte, dass Geld ein Thema ist. Wir müssen also auch gucken, wie wir erklären, wofür das Geld ausgegeben wird. Wir haben schon gesagt, die verschiedenen Fächer haben Berührungspunkte, wo man manchmal auch so Absteckungen hat, wer ist für was zuständig. Kooperation ist ja auch ein Thema bei Krankheiten, die einfach mehrere Fächer betreffen. Also nehmen wir als Beispiel Lungenfibrose, da ist ja involviert der Lungenfacharzt, da ist oft auch der Rheumatologe involviert, da ist der Radiologe involviert, da sind Pathologen involviert, da können auch Labormediziner involviert sein. Und da macht ja nicht jeder seins, sondern da haben wir ja auch eine Idee, wie das zusammengehört. Das ist auch ein bisschen, ich sag mal, ja nicht weitestens die Berufspolitik, aber es ist ja auch ein Kooperationsthema.
Ja, das hat aber 4 Jahre gedauert, bis es dahin gekommen ist. Aber ich hätte jetzt unabhängig von dir dasselbe Thema interstitielle Lungenerkrankung als gutes Beispiel genannt. Es geht gar nicht alleine. Das ist eine so komplexe Fragestellung, insbesondere dann nachher auch, wenn es an die Therapie geht, dass man einfach respektvoll miteinander umgehen muss und dann sagen, bis das kann ich und ab hier kann ich es nicht mehr und könnt ihr euch bitte den Patienten angucken. Ich glaube, das funktioniert auch bundesweit bei der Lungenfibrose ganz gut, weil das kein Mengenthema ist, das jetzt irgendwo wirtschaftlich, wenn ich jetzt hier die Superklinik für Lungenfibrose werde, hat das keinen Vorteil, sondern es ist Medizin, es gehört zur Lungenheilkunde dazu. Und man arbeitet es ordentlich ab und es gibt eben keine Assets da drin, dass ich der Lungenfibrose-König werden muss in Deutschland. Da habe ich nichts von. Ja. Und deshalb verteilen wir das sehr breit. Wir haben auch zum Beispiel in den Sektorengrenzen ambulante spezialärztliche Versorgung für Rheuma. Da sind wir dann eben in der Kerngruppe drin, aber das Team wird geleitet von den Rheumatologen. Das ist vollkommen in Ordnung, denn die haben ein wesentlich breiteres Portfolio an Therapien. Sobald wir eine Diagnose haben, sagen wir, guckt euch die bitte an, sagt die Therapie, wir betreuen die dann weiter, wenn sich was ändert, schiebe die wieder zu euch. Das ist ein gutes Beispiel dafür und ich glaube, dafür könnte es noch sehr viel mehr geben in Deutschland.
Und man sieht daran auch, für die Patienten hat das halt immense Vorteile, wenn die eben wissen, ich habe zwar meine Ansprechpartner, aber die konferieren, die treffen sich in den sogenannten Fallkonferenzen und dann haben alle anderen auch den Blick da drauf und geben aus ihrem Fachgebiet die Informationen. Und ich hatte das letztens tatsächlich, da sagte mir jemand, ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich mir eine zweite Meinung hole. Und da habe ich gedacht, also grundsätzlich ist das ja immer eine gute Idee, nur Sie haben hier eigentlich schon die Meinung von mindestens 7 Leuten, die Sie nicht kennen, die aber ihre ganzen Daten hatten und überlegt haben, was ist hier das Beste. Also es ist eigentlich die Idee, nicht da ist einer, dem muss ich jetzt blind vertrauen, sondern nein, das ist eine Gruppe von Experten, die für mich wirklich das Beste im Sinn hat, völlig ohne persönliche Motive, die kennen mich ja gar nicht. Die kennen aber alle meine Befunde und haben sich darüber überlegt, was ist für diese Person jetzt das Gute. Das führt so ein bisschen auch in die Richtung Zentrumsbildung, ne? Denn Lungenfibrose ist ein Beispiel. Bei den Tumoren ist es ja klassischerweise jetzt gerade so, dass man auch überlegt, wer darf denn überhaupt diese ganzen Sachen durchführen? Wer kriegt am Ende die Erlaubnis, Lungenkrebs zu behandeln? Und das hat auch was mit der Frage zu tun, wer ist ein Zentrum für Lungenkrebs, richtig?
Ja, das ist leider deutlich komplexer. Prinzipiell, ich sage mal meine Meinung, ich bin ein Vertreter der Zentrumsbildung. Wir waren hier das erste zertifizierte Lungenkrebszentrum nach DKG und ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Prozess der Klinik gut tut, weil Ärzte immer dazu neigen, ihre eigenen Erfahrungen in die tägliche Praxis umzusetzen. Und der Blick von außen hilft immer wieder, das so wieder anzustraffen und so, nee, so kann man das eigentlich nicht machen. Ja, aber ich hatte Patienten, nee, das können Sie so nicht machen, machen Sie es bitte wieder so. Also wir sind jetzt seit 2009 zertifiziert, das heißt 15 Jahre sind wir hier und das ist gut so. Was hat das mit uns gemacht? Es hat zu einer interdisziplinären Tumorkonferenz geführt, die wirklich interdisziplinär geführt wird, wo jeder das Recht hat, seine Meinung zu sagen. Als ich hier angefangen habe, war das nicht so. Da sagte der Thoraxchirurg seine Meinung und die anderen piep. Und das ist das, was die Patienten verdienen. Ne? Wenn der Strahlentherapeut sagt, nee, aus meiner Sicht ist es so, dass wir sehr gute Daten haben, dass wir in dem Fall mit einer definitiven Radiatio genauso weit kommen mit der OP und der hat so viel Komorbidität. Ich würde sagen, wir machen das. Und dann stimmen wir das ab und dann reflektieren wir gegenüber dem Patienten unsere Uneinstimmigkeit. Das kriegt man nur in einem Zentrum hin, was das ganz, ganz häufig macht. Das spielt einfach die Häufigkeit eine Rolle. Was bisher das Problem war, dass in dem Gesundheitssystem qualitätsgesicherte Medizin genauso gut bezahlt wird wie nicht qualitätsgesicherte Medizin. Wenn man im DRG-System sich optimal ökonomisch bewegen will, bleibt man qualitätsmäßig in der Mitte. Man guckt jetzt nicht, dass jeder gleich tot umfällt. Und auf der anderen Seite, naja, so Tumordokumentation und so, das kostet, das lassen wir mal weg. Das ist ein Fehler des Systems. Und ob jetzt die aktuelle politische Entwicklung dazu führt, dass das aufgehoben wird, dazu habe ich schriftlich meine Zweifel geäußert, denn wir haben als onkologische Fachgesellschaften den Strauß, wie macht man das am besten, ausgefochten. Das war, also ich bin ja kein sehr aufbrausender Mensch, aber ich habe mich nachher mit einem Strauß Blumen entschuldigen müssen, weil ich doch etwas übers Ziel hinausgeschossen war. Zum Glück wurde meine Entschuldigung akzeptiert. Und wir haben gesagt, so wollen wir das als onkologische Fachgesellschaft. So ist es richtig. Die Politik hat dieses Paper genau gar nicht beachtet, haben es genau anders gemacht. Und so wie es jetzt kommen soll, mit Vorhaltepauschalen, das ist extrem schwierig, dieses Geld an die Zentren zu bringen, die letztendlich diese Vorhaltungen machen, die sie vorher nicht aus dem DRG-System vergütet. Warum ist das so? Herr Hecken vom GBA, der immer sehr deutliche Worte spricht, hat es sehr einfach erklärt. Er hat gesagt, na, ich kann ja nicht das übernehmen, was ihr mir als Fachgesellschaft hier gebt und sagt, wenn ihr DKG zertifiziert seid, dann könnt ihr auch das Geld für die Behandlung nehmen. Dann ändert ihr in 2 Jahren das und ich bin Jurist. So schnell komme ich doch gar nicht hinterher mit meinen Änderungen. Also kann ich ja nur anlehnen. Ja, deshalb muss man miteinander sprechen und das kann man mit dem GBA sehr gut. Das sage ich jetzt mal hier in diesem Podcast ganz offen. Die hören zu und stellen auch die richtigen Fragen. Mit dem BMG und der Regierungskommission kann man genau gar nicht reden. Ja.
Ich kann da auch noch ein Beispiel zu nennen. Ich bin ja so Fan der Tabakentwöhnung und es ist bis heute so, Medikamente zur Tabakentwöhnung sind keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Als Viagra auf den Markt kam, da wurde gesagt, es kann ja nicht sein, dass jetzt Potenzstörungen auf Kasse gehen. Und deswegen musste ein Paragraph her, dass das ein sogenanntes Lifestyle-Präparat ist. Und dann hat die Tabakindustrie ganz schlau gesagt, ja, da könnt ihr jetzt die Rauchersachen gleich mit reinpacken. Dann wurde auch noch Haarausfall und Übergewicht auch noch reingepackt. Und es ist also, der Lifestyle-Paragraph sagt, das sind also keine Leistungen der Krankenkassen. Der GBA hat schon vor einigen Jahren gesagt, wir sehen absolut die Bedeutung einer Tabakentwöhnung und wenn sie indiziert ist, auch mit Medikamenten. Wir sehen den großen Vorteil, der auch für die Behandlung der Betroffenen sich ergibt, für den Gesundheitszustand, für die Lebenserwartung. Und wir sehen sogar eine Kostenreduktion. Nach Tabakentwöhnung ist dieser Mensch auch preiswerter für die Krankenkasse. Also alles spricht dafür, diese Medikamente reinzunehmen. Dann hat er das gemacht und dann hat das Bundesministerium für Gesundheit gesagt, ja, leider verstößt dieser Beschluss gegen das Gesetz. Denn im Sozialgesetzbuch steht ja drin, das ist keine Leistung der Kasse. Deswegen könnt ihr so einen Beschluss gar nicht fassen. Und dann hat er gesagt, ja, ihr müsst das aus diesem Paragraphen rausnehmen. Oder, das war halt der eigentliche Vorschlag, hintendran ein Halbsatz, Komma, Ausnahmen hiervon entscheidet der GBA. Das ist bis heute nicht passiert. Das wird jedes Mal ausgehebelt mit der Aussage, es steht doch so im Gesetz. Ja, der Gesetzgeber kann ja Gesetze ändern. Null Interesse. Ja. Das ist genau sowas.
Gerade versuchen wir ja über das Lungenkrebs-Screening die Tabakentwöhnung wieder reinzubekommen, weil ja, die Tabakentwöhnung ein Teil auch der Mortalitätsreduktion, also der organbezogenen Mortalitätsreduktion ist. Und es ist eben extrem schwierig mit dieser Tabakentwöhnung, weil es eben so eine halbfreiwillige Leistung ist. Es ist nicht gut zu fassen. Aber wir sind da guter Hoffnung, dass wir über das Lungenkrebs-Screening das Angebot zur Tabakentwöhnung wieder, sage ich mal, institutionalisieren können. Ich habe da auch wieder off the record gesagt, wisst ihr, als Deutsche Gesellschaft für Pneumologie, ne, ich habe einen ganz einfachen Weg. Ne? Ihr verdoppelt einfach die Tabaksteuer und dann könnt ihr euer Loch stopfen und sie finden da jetzt bei uns Beifall. Ja, geht nicht. Ich sage, warum nicht? Wer soll denn was dagegen haben? Ne? Ja, steht im Koalitionsvertrag keine Steuererhöhung. Ja, dann nicht. Ne?
Hat auch einen Hintergrund. Die Unternehmensberatung Roland Berger hat ein Gutachten erstellt, auch vor einigen Jahren, dass eine starke Erhöhung der Tabaksteuer letztendlich dazu führt, dass Leute weniger rauchen. Und deswegen sollte man das schrittweise machen. Auftraggeber war damals der VDC, der Verband der Zigarettenindustrie. Den gibt es nicht mehr, der hat sich neu gegründet und umbenannt. Und das war aber die Grundlage für die Politik zu sagen, ja, Tabaksteuererhöhung ist gar nicht so schlau. Es gibt ganz tolle Daten, da kann man die Kurven, Tabaksteuer und Tabakkonsum, man kann sagen, die entwickeln sich immer gegenläufig. Je höher die Steuer, desto geringer der Konsum. Es ist also ganz eindeutig, ist wirklich nicht gewollt in Deutschland. Wir haben da
kein Ziel. Das ist nicht gewollt. Tabakkontrolle in Deutschland ist nicht gewollt, muss man schon sagen. Ja. Und das ist irgendwie, ist so eine Doppelmoral. Ne?
Man sieht, die Politik rund um die Pneumologie ist ein ganz, ganz aufreibendes Thema. Man steckt da wirklich viel Energie und Herzblut rein. Und gleichzeitig, finde ich, ist es sehr gut deutlich geworden, dass alles ja am Ende, um Patientinnen und Patienten eine sehr, sehr gute Versorgung weiterhin geben zu können. Also das Ganze ist ja kein Selbstzweck von Leuten, die gerne Politik machen. Du hast es am Anfang gesagt. Das ist nichts, wo du dich nach ausgestreckt hast, um das endlich machen zu dürfen, sondern es ist etwas, wo du gemerkt hast, es ist notwendig. Ne? Sehr, sehr spannende Einsichten auch für Menschen, die uns zuhören, die an Atemwegs- und Lungenerkrankungen leiden. In diesem Podcast gibt es immer noch so eine Wendung, und zwar am Ende gibt es eine etwas unorthodoxe Studie zu irgendeinem ganz anderen Thema. Deswegen sind es die Sach- und Fachgeschichten, weil es noch was ganz anderes gibt. Und die Studie, die ich heute rausgesucht habe, die ist tatsächlich an unserer alten Heimat in Bochum ausgeführt worden, unter anderem eben vom Institut für Arbeitsmedizin, jetzt IPA genannt, das dem Bergmarzell angeschlossen ist, in dem wir beide früher ausgebildet wurden und gewirkt haben. Und die befasst sich mit der Nikotinaufnahme durch die Haut und durch Kleidung. Und die Kollegen haben Folgendes gemacht zusammen, das ist also international, in Dänemark sind letztendlich diese Laboruntersuchungen durchgeführt worden. Es wurden 6 erwachsene Männer im Alter zwischen 36 und 60 5 Stunden in einen Raum gesetzt, der mit nikotinhaltiger Luft gefüllt wurde. Der Nikotingehalt wurde bemessen daran, was so in Shisha-Bars oder in Räumen, wo viele E-Zigaretten konsumiert werden, in der Luft zu messen ist. Und die haben also 5 Stunden da drin gesessen in Unterhose, durften aber während der Zeit 5 Stunden lang über eine Haube frische Luft atmen. Also sie haben also diesen Raum mit Hautkontakt erlebt, waren aber selbst bei einer Haube mit frischer Luft versorgt. Der Raum war 30 Grad warm. Und dann hat man sich angeguckt über 84 Stunden, wie viel Nikotinstoffwechselprodukte scheiden diese Menschen jetzt anschließend aus, um zu sagen, wie viel haben die über die Haut aufgenommen. Und dann gab es so ein paar Nebenpfade, also 6 Leute waren es insgesamt. Am Anfang saßen 4 nur in Unterhose in dem Raum und 2 hatten frische Kleidung an. Eine Woche später hat man das Ganze nochmal gemacht und hat dabei dann einer Gruppe von Probanden frische Kleidung gegeben und der anderen Gruppe nikotinbelastete Kleidung. Also konkret Hemden, Socken und Handschuhe, die vorher 12 Stunden lang mit Nikotin bedampft wurden. Und dann gab es noch die Modifikation, die einen durften sich unmittelbar nach dem Versuch duschen und die anderen durften das am nächsten Morgen machen. Ja, da hat jemand lange dran gefeilt an diesem Programm. Raus kommt tatsächlich, die Aufnahme des Nikotins über die Haut ist vergleichbar mit dem inhalativen Konsum. Also es kommt wirklich aufs selbe raus. Wenn du in so einem Raum 5 Stunden sitzt, hast du genauso viel Nikotin aufgenommen, als hättest du es selber geraucht. Das Duschen hat bei einer Person den Nikotingehalt im Urin deutlich reduziert, bei der anderen nicht. Also mal klappt es, mal nicht. Interessanterweise war die Nikotinaufnahme durch die Kleidung viel, viel höher. Also wer nikotinverseuchte Kleidung getragen hat, ein zigfaches höhere Nikotinspiegel im Blut als die in Unterhose in dem Raum gesessen haben. Also die Kleidung spielt eine große Rolle. Hat das für dich Implikationen für den Alltag?
Jetzt hätte ich gleich meine. Also erstmal, das Studiendesign, da hat jemand drüber nachgedacht, dass jetzt Nikotin über die Haut aufgenommen wird, wundert uns nicht, sonst gäbe es ja keine Nikotinpflaster. Wenn man dann also in Unterhose sitzt, hat man also ein großes Nikotinpflaster, wenn die Konzentration da hoch ist, und dann nimmt man das auf. Dass das über die Kleidung einen größeren Effekt hat, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das ist so ein Filter, aber vielleicht ist es einfach die Kontaktzeit. Was will der Autor uns damit sagen? Also zum einen ist ja Nikotin nicht das Problem. Nikotin ist der Suchtfaktor. Aber er ist zum Beispiel nicht der Faktor, der dazu führt, dass Lungenkrebs sich entwickelt, sondern das sind die 2000 anderen Sachen. Das ist halt ein Nervengift. Das jetzt als Leitstruktur zu nehmen, das geht ja irgendwo Richtung Passivrauchen dann. Da ist Nikotin einfach, glaube ich, die falsche Leitsubstanz. Du hast ja erwähnt, wo wir herkommen, nämlich aus einer berufsgenossenschaftlichen Kliniken. Und wir haben ja auch die BG-Diskussion mitgekriegt, als die Frage war, soll Passivrauchen, Krebs bei Passivrauchern zu einer Berufskrankheit erklärt werden. Und man weiß ja, dass die BG schon wissen, welches Tor sie aufmachen und welches nicht. Und gerade die gesamte Zahl der Gastwirte, die dort unter Diskussion stehen, die dann sagen, sie hätten nie geraucht und sie hätten den Lungenkrebs vom Passivrauchen gekriegt, das wäre eine Dimension, die hätte die BG nie stemmen können. Passivrauchen ist doch schädlich, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die Dimension ist deutlich geringer, als wenn man inhalativ Zigaretten raucht, eben weil der Nebenrauch so schädlich ist und nicht das Nikotin das Hauptthema ist.
Genau.
Deshalb wüsste ich gerne einen Auftraggeber der Studie.
Den kann ich dir gar nicht nennen. Ich glaube, das ist tatsächlich Investigator-initiated. Was ich als erstes dachte bei der Studie war, 5 Stunden nackt in einem Raum sitzen unter Beobachtung. Das finde ich eine unangenehme Vorstellung.
Ja.
Und selbst wenn man sagt, du darfst aber ins Internet, auch das kann schief gehen, wenn man 5 Stunden beobachtet wird, wie man im Netz surft. Weil ich sagte, was hat das für Implikationen für den Alltag? Also ich selber habe einen Kreis, wir nennen den Zigarrenabend, und der trifft sich ungefähr 4-mal im Jahr. Das sind also 6 Leute, die treffen sich 4-mal im Jahr. Ich bin da der Pneumologe, der das Ganze überwacht und auch sicherstellt, dass diese Zigaretten oder Zigarren, die an dem Abend geraucht werden, sicher keinen Krebs erzeugen. Ich kann allerdings nicht für den Rest der konsumierten Dinge, die im Leben garantieren. Und es ist wirklich so, dass ich, wenn ich nach Hause komme, als erstes meine Klamotten außerhalb des Hauses ausziehe, dann in die Dusche gehe und dusche, weil wirklich von Kopf bis Fuß alles riecht nach Zigarrenrauch. Und so brauche ich mich nicht ins Bett zu legen, dann ist die Halbwertszeit meiner Beziehung verkürzt. Und der Aspekt für mich ist jetzt tatsächlich, zum einen, ja, die saubere Kleidung hat einen gewissen Schutz gehabt, da hast du schon recht, aber ich muss halt auch darauf achten, dass ich nicht dieselben Sachen anziehe, die ich letztes Mal anhatte, wenn ich zum Zigarrenabend gehe, sonst ist der Schutz nämlich futsch. Das ist die zweite Implikation für meinen Alltag. Ja, Thorsten, ganz, ganz herzlichen Dank. Es waren wirklich Einblicke, wie man sie von niemandem so in der Fachgesellschaft kriegen kann, weil wenige Leute wirklich so in diesen Diskussionen drin sind und eben auch dieses vermittelnde Element haben, dass es nicht darum geht, man muss sich durchsetzen, sondern man muss schauen, Lösungen zu finden, mit denen, ja, du hast ja schon gesagt, der beste Kompromiss ist der, wo keiner richtig zufrieden ist, aber am Ende geht es ja schon darum, das Ganze auf gute Gleise zu setzen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du in deinem wirklich engen Terminkalender die Zeit hattest, uns so ausführlich uns Einblicke zu gewähren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war eine Freude.
Danke für die Gelegenheit.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schauen Sie sich gerne um in der Mediathek, egal wo Sie diesen Podcast hören. Es gibt ganz viele, es gibt einen riesen Blumenstrauß, einen riesen Kanon an Themen. Suchen Sie sich raus, was Sie interessiert, und wir hören uns sicher bald wieder. Auch vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss.
Das war der Pneumer-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.